hinschauen sollen? Hätte ich etwas anderes machen sollen? Also ich kenne das, Freunde von mir, also ein Freund ist irgendwann sogar im Gefängnis gelandet. Jemand, der mal bei uns im Jugendkreis war, hat sich dann wirklich erschossen. Das war dann zu spät und man macht sich dann schon so Fragen. Hätte man das irgendwie sehen können? Hätte ich helfen müssen? Hätte ich helfen können? Hätte ich was sehen müssen? Vielleicht kennt ihr auch so Situationen, wo ihr denkt, ja, es ist schön, wenn es diese zweite Chance gibt, hätte ich diesem Menschen eben beistehen können oder müssen. Das Problem ist, das kann man Menschen nicht ansehen. Menschen sind manchmal äußerlich vollkommen in Ordnung, so scheint es, aber innerlich können Menschen sehr zerrissen sein, leiden, kaputt sein, mit ihrer Welt, mit dem Drumherum nicht mehr zurechtkommen, aber wir können ihnen eben nicht ins Herz gucken, das ist das Problem. Scheinbar geht das vielen Leuten in unserer Gesellschaft so, dass sie manchmal so an Fragen fast zerbrechen, am Leben zerbrechen, am Sinn zerbrechen und sich fragen eben, wofür lebe ich eigentlich, warum lebe ich eigentlich? In der Wirtschaftswoche war einmal zu lesen, schon ein paar Jahre her, aber sie haben geschrieben, in Deutschland sind die Menschen nie reicher als heute, aber sie waren noch nie wurzelloser. Also, dass viele Menschen genug haben, aber nicht wissen, warum sie leben. Jemand hat mal gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die sich sehr auf das Wie konzentriert hat, dass wir Wie-Fragen beantworten, zum Beispiel, wie kann ich gut aussehen, wie kann ich fit bleiben, wie kann ich im Beruf erfolgreich sein, wie kann ich meine Ziele umsetzen, wie kann ich eine gute Ehe führen, meine Kinder gut erziehen. Das sind alles gute und wichtige Fragen, aber viele Menschen stellen nicht die Warum-Frage. Warum tue ich das, was ich tue? Warum stehe ich denn morgens früh auf? Warum gebe ich mir Mühe? Warum strenge ich mich an? Warum tue ich, was ich tue? Mit welcher Absicht mache ich das? Diese Frage stellen wir uns selten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wenn ihr mal dieses erste Bild einblendet von diesem Muskelmann. Es gab mal eine Diskussionssendung, in der so ein Bodybuilder, der noch mehr Muskeln hat als dieser Mann, auftrat und mit freiem Oberkörper, also posierte, die Leute haben kräftig Applaus geklatscht, dann hat er sich gesetzt, er war da zum Interview. Die erste Frage, die der Reporter ihm gestellt hat, wieso haben Sie sich so trainiert? Und die Frage hat den Mann vollkommen irritiert. Er ist dann aufgestanden, hat wieder seinen Oberkörper gezeigt und die Leute waren immer noch beeindruckt, aber der Reporter hat nicht locker lassen, der Journalist, als er sich gesetzt hat, hat wieder gefragt, ja, aber wieso haben Sie dieses Training gemacht? Wieso diese ganzen Muskeln? Und der Mann hat es ein drittes Mal versucht, aufgestanden, seine Muskeln zu zeigen und hat sich wieder gesetzt. Der Reporter hat das dritte Mal die Frage gestellt, aber wieso? Und dann war der Muskelmann perplex. Er wusste es nicht. So viel Kraft, aber eigentlich kein Ziel. Er konnte die Warum-Frage nicht beantworten. Warum mache ich, was ich mache? Warum lebe ich? Viktor Frankl, das war der Begründer der Logotherapie und der Existenzanalyse, der hat mal so einen Satz gesagt, sobald die Leute genug haben, wovon sie leben können, stellt sich heraus, dass sie nicht wissen, wofür sie leben können. Und darum war es für ihn und vor allem auch für Gott ganz wichtig, dass man sich die Frage stellt, warum lebe ich? Was gibt meinem Leben Sinn? Was trägt mich wirklich? Also eigentlich muss man sich die Frage stellen, welches Warum ist so groß, dass ich dafür leben, arbeiten und sogar sterben kann? Was trägt mich, wenn es mal hart auf hart kommt? Ich weiß nicht, ob du diese Fragen für dich beantwortet hast oder ob du noch am Ringen bist, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Denk dran, so wichtig diese Wie-Fragen sind, aber dieser Warum-Frage nachzugehen. Hast du eine Antwort auf das Warum gefunden? Ich bin der Überzeugung und ich glaube, in dieser Situation spricht auch die Jahreslosung, Menschen, die keine Antwort auf das Warum haben, sind Menschen, die durstig geblieben sind, die den Lebensdurst quält, die nicht zufrieden sind, die weiter auf der Suche bleiben. Das Gegenteil von satt soll ja sitt sein, Menschen, die nicht sitt geworden sind, die nicht genug getrunken haben. Auch dazu gibt es ein interessantes Buch, wer mal lesen will, von Mario Vargas Llosa, Das Paradies ist anderswo. Ein Buch über das Leben des Malers Paul Gauguin, und der Maler zelebriert diese Suche nach dem Warum in seinem Leben. Er versucht alles Mögliche, er stürzt sich in Frauengeschichten, er geht in die Südsee, er versucht es mal mit Drogen, er versucht sich selber zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen, selber der Anker zu sein. Und das Buch handelt eigentlich nur davon, dass der Paul Gauguin immer scheitert, am Ende sein Leben zerbricht. Und er dies nie ankommt am Paradies. Das Paradies ist immer anderswo, muss er feststellen. Ein christlicher Therapeut hat mal gesagt, Menschen haben ein Paradiesgedächtnis, tief im Unterbewusstsein das Wissen, es gibt mehr als das Leben, es gibt sowas im Paradies, im Himmel. Und deshalb bleibt die Suche nach Sinn für viele Menschen unbeantwortet. Ich möchte dir auf jeden Fall Mut machen, vielleicht heute Morgen einmal deine Lebensgrundlage zu hinterfragen, nach dem Warum in deinem Leben zu fragen, was trägt dich, was gibt dir Mut? Ist das, was dein Leben ausmacht, in der Lage, den Lebensdurst wirklich zu stillen? In diese Situation passt gut die Jahreslosung »Ich will dem Durstigen geben«, habe ich es mal als Überschrift, so heißt ja auch die Jahreslosung. Wir lesen sie noch einmal in etwas größer. Obwohl, viel größer ist es auch nicht. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ihr könnt es einmal weitermachen. Entscheidend ist, wer so etwas sagt. Entscheidend ist, wer so eine Aussage trifft. Nina Ruge, eine Journalistin, Fernsehmoderatorin, hatte mal eine Fernsehsendung. Bis 2007 lief die. Die hieß Leute heute. Und sie hat jede dieser Sendung immer mit dem Satz beendet: Alles wird gut, hat sie gesagt. Alles wird gut. Das hat gut getan, ne? Nach so vielen schlechten Nachrichten, so eine Nachrichtensendung zu beenden mit dem Satz, alles wird gut. Aber ehrlicherweise kann man fragen, wer ist Nina Ruge, dass die sowas behaupten kann? Alles wird gut. Das kann ja jeder sagen. Alles wird gut. In unserem Text wird eben deutlich, dass hier nicht Nina Ruge spricht, sondern jemand anderes. Darum heißt es in der Jahreslosung, Gott spricht. Das steht nicht im Text drin, das wurde hinzugefügt, aber es ist Gott, der das sagt. Im Griechischen steht interessant, wer mal Griechisch gelernt hat, kann mal nachgucken, da steht dieses Ich betont. Also im Griechischen so, im Verb ist schon die Form drin, das Ich. Und es steht nochmal extra ein Ich davor, also ich sage. Also ich will dem Durstigen geben, ein doppeltes Ich betont. So als wenn Gott sagt, ich allein, nur ich. Dieses doppelte Ich erinnert auch, wenn man mal die Ich-Bin-Worte Jesu anschaut, auch da gebraucht er diese Formel, Ego und dann, also ich, und dann nochmal dieses Verb mit dem Ich. Nur ich sage, dass Gott spricht hier. Und das ist eben wichtig, dass Gott redet. Nichts gegen Nina Ruge, die behauptet das auch heute noch auf ihrer Webseite. Es tut auch immer noch gut, das zu hören. Aber Nina Ruge wird dir und mir wahrscheinlich nicht helfen können, ohne ihr nahe treten zu wollen. Aber wie gut ist, wenn Gott sagt, nicht, ich mache alles gut, das stimmt auch, alles wird gut. In dem Text, in der Offenbarung steht im Zusammenhang nämlich, Gott sagt ein Vers vorher, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Wisst ihr, auch als Christ ist man manchmal in der Situation, dass man den Überblick verliert, wenn was Schlimmes passiert, ganz schnell kann es einem den Boden unter den Füßen wegreißen und dann wird es neblig, man hat schlechte Sicht, wie auf dem folgenden Bild im Nebel, man sieht den Weg kaum, ist vielleicht orientierungslos, fragt sich, wo geht es weiter, wie geht es weiter, was kann ich tun? Wie schön ist, dass dieser Text der Jahreslosung, der steht in der Offenbarung. Im Griechischen heißt die Offenbarung Apokalypse und Apokalypse bedeutet übersetzt Entschleierung. Also Gott hebt diesen Nebel, der über der Welt liegt, Er schafft klare Sicht, er sagt, wie es weitergeht. Wenn er sagt, siehe, ich mache alles neu, ist er derjenige, der eben weiß, was kommt, wie es werden wird. In der Offenbarung sind viele Kapitel fast wie Nebel, aber dann in Kapitel 21 und 22, da wird es ganz hell. Da beschreibt nämlich Gott den neuen Himmel, die neue Erde und spricht davon, dass er diesen Schleier eben zerreißt und deutlich wird, dass er der ist, der siegt. Der redet, ist der in Offenbarung 5 genannt wird. In Offenbarung 5 ist die Rede von einer Rolle, die versiegelt ist mit 7 Siegeln. Niemand kann sie öffnen. Alle sind traurig, dass diese Rolle, die Zukunft, nicht entschlüsselt werden kann. Und der Johannes beginnt zu weinen, der Johannes der Seher, und dann kommt ein Engel und sagt ihm etwas ganz Wichtiges in Offenbarung 5, Vers 5, weine nicht, einer hat den Sieg errungen, einer kann diese Rolle öffnen, nämlich Christus. Das ist der, von dem hier die Rede ist. Wenn ihr mal in Offenbarung 21 den Kontext, den Zusammenhang lest von der Jahreslosung, das mache ich jetzt heute nicht, weil wir hinterher noch Abendmahl haben, aber ich möchte es kurz mit eigenen Worten schildern. Das ist ein wunderschönes Kapitel, wirklich. Es gibt so ein, zwei schwere Verse drin. Das ist oft so in der Bibel, dass man an manchen Versen mal ein bisschen herausgefordert ist. Aber da ist die Rede davon, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Also Gott verbessert nicht nur das Alte, sondern er schafft etwas ganz Neues. Weniger kann uns Menschen nicht helfen. Er macht alles neu. Dann ist die Rede davon, dass das himmlische Jerusalem aus dem Himmel kommt wie eine geschmückte Braut, als Bild dafür, dass Gott als Bräutigam seine Braut, die Gemeinde, zu sich nimmt, unter ihr lebt, da wird er zeltet, er wohnt unter ihnen. So wie das Bundeszelt beim Volk Israel war, wird Gott direkt für die Menschen immer ansprechbar da sein. Seine Gegenwart wird bei den Menschen sein. Dann ist da dieses Unglaubliche, das geschrieben wird, Tränen werden abgewischt, Leid wird nicht mehr sein. Ich weiß nicht, wie viele Tränen du in deinem Leben schon geweint hast oder noch weinen wirst. Es kommen mit Sicherheit noch einige dazu, das bringt das Leben mit sich. Manchmal sind wir verwundert, wie lange oder intensiv Menschen in schwierigen Situationen weinen können. Dass man denkt, der Mensch besteht wirklich zu so viel Prozent aus Wasser, 60-70%, weil Menschen manchmal sich Schleusen öffnen und Leute manchmal stundenlang weinen können, wenn sie Dinge erzählen, die sie lange verborgen haben. Wie tröstlich ist, wenn dann dieser Gott sagt, eines Tages wird er alle Tränen abwischen. Und er sagt auch, es wird kein Leid mehr sein. Ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt, auf dich zukommt, auf mich zukommt. Es werden auch Zeiten kommen, die wir uns wahrscheinlich nicht wünschen. Auch Zeiten, die uns sehr herausfordern. Leid hat es immer schon gegeben, wird es hier auf der Erde auch immer geben. Aber dann kommt eine Zeit, wo kein Leid mehr sein wird. Stellt euch das mal vor, wo wirklich all dieses, was uns das Leben schwer macht, weg sein wird. Und dann ist am Ende in Vers 8, der ist ein bisschen schwierig zu verstehen, da ist von 8 Gruppen die Rede, die nicht im Himmel sein werden, die Gott zur Rechenschaft ziehen wird. Unser Präses hat das schön erklärt, das fand ich sehr schön. Da wird Gott kaputt machen, was uns kaputt macht. Dinge, die uns kaputt machen, Menschen, die uns kaputt machen, haben in Gottes Himmel keinen Platz, weil es ein perfekter Ort sein wird. Wisst ihr, also in unserem Leben gibt es noch so letzte Nebelschwaden, aber man hat so einen Ausblick auf das, was kommt und muss sagen, das wird wunderbar werden. Stell dir mal das Schönste vor, was du dir vorstellen kannst und dann multipliziere das mit 1000 oder 10.000. So schön wird es sein, in der neuen Welt zu sein, bei Gott zu sein, etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, was man mit Worten eigentlich nicht beschreiben kann. Und dieser Jesus ist es, der auch in der Offenbarung sagt, in dem Vers 6 beginnt eigentlich schon vorher, es ist vollendet, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Also dieser Jesus sagt das, alles wird gut, ich mache alles neu und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, weil er es wirklich kann. Was gibt Gott denn? Da steht ja in unserer Jahreslosung auch von der Quelle des lebendigen Wassers. Im Griechischen sind das einige Genitivattribute, da wird die Qualität des Wassers beschrieben. Wie Christina schon erzählt hat, es gibt verschiedene Sorten von Wasser. Wasser, das lebensbedrohlich ist, abgestandenes Wasser. Und hier wird also das mit den Attributen beschrieben, dass es eben lebendiges Wasser ist, Wasser des Lebens, eine Wasserlebensquelle, wirklich Wasser, das gut ist, Wasser, das wir brauchen, Wasser, das den Durst stillt. Und daraus darf der Dürstende und soll der Durstende trinken, weil das wirklich Sitt macht, den Durst nimmt. Jesus sagt das in Johannes 4, Vers 14, wenn du einmal weitermachst. Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser, ruhig einmal noch weiterklicken. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wir alle kennen die Geschichte vermutlich aus Johannes 4, eine Frau, eine Samaritanerin, ausgestoßen aus ihrer Gesellschaft. Sie war als Samaritanerin sowieso schon ausgestoßen. Dann hatte sie 5 Ehemänner gehabt, die entweder gestorben sind oder sie entlassen haben als Ehefrau. Jetzt lebt sie mit einem 6. Mann zusammen, der sie nicht mal mehr heiraten will. Sie kommt nachmittags an den Brunnen, wo sie niemand sieht, was deutlich macht, dass mit ihr niemand was zu tun haben will, dass sie sich schämt, dass sie in einem Leben verzweifelt ist. Jesus bittet sie, ihm Wasser zu geben. Und dann sagte er dieses Angebot, dass er Wasser hat, das diesen Durst stillt, den Menschen tief im Innersten haben. Und diese Frau erkennt in Christus den Messias, den Retter, sie glaubt an ihn, lädt andere ein zu kommen und das ebenfalls kennenzulernen. Und andere kommen dann auch zum Glauben und Jesus bleibt dann noch 2 Tage in der Gegend, um den Menschen diese gute Nachricht zu bringen. Lebendiges Wasser meint letztlich diese Gemeinschaft mit Gott, das, wonach wir uns sehen, Frieden, wirkliches Leben. Und bis wir das gefunden haben, suchen Menschen. Das Paradiesgedächtnis lässt sich nicht so einfach stillen mit dem, was wir versuchen an Lebensmöglichkeiten. Manche versuchen es mit Trinken, mit Erfolg, ich weiß nicht, mit Sport, mit gutem Aussehen. Alles Mögliche kann man tun. Aber es wird letztlich nicht den Durst befriedigen können. Und das Schöne ist, das letzte Wort in der Jahreslosung, umsonst, das Griechische ist ein bisschen freier als das Deutsche. Im Deutschen gibt es ja einen Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt. Im Griechischen kann man die Wörter manchmal so, je nach Betonung, so verschieben, wie es einem wichtig ist. Man könnte das umsonst ich werde dir geben, umsonst von der Quelle an eine andere Stelle setzen, aber es steht als letztes Wort im Griechischen und meistens wird es dann gemacht, um etwas Besonderes hervorzuheben, eben dass es umsonst ist, dass es etwas ist, was man nicht bezahlen kann, nicht bezahlen muss, aber das nicht wertlos ist. Wir kennen den Satz, was nichts kostet, ist nichts wert. Das gilt aber für dieses Wasser nicht, denn dieses Wasser ist ein Geschenk Gottes. Dass Menschen das haben können, ist letztlich reine Gnade. Und Gnade ist nicht kostenlos, sondern sie kostet Gott das Höchste, was man bezahlen kann, das Leben seines eigenen Sohnes. Jesus sagt mal am Kreuz einen interessanten Satz. In Johannes 18, Vers 28, ich habe es ein bisschen zusammengekürzt, danach am Kreuz spricht Jesus, mich dürstet. Stellt euch das vor, der gesagt hat, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nimmermehr dürsten, sagt am Kreuz, mich dürstet. Jesus sagt das deshalb, weil er am Kreuz unsere Schuld trägt, weil er auch unseren Lebensdurst trägt, den die Menschen mit sich tragen, und weil er ihn am Kreuz eben bezahlt, weil er die Gottesferne erlebt, im größten Ausmaß. Deshalb auch Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus trägt deinen Lebensdurst und deine Sünde, und deshalb sagt er auch, mich dürstet. Die Quelle des lebendigen Wassers ist Jesus selber, und er gibt es das Wasser umsonst, gratis. Das ist nicht billig, ihn kostet das Leben, aber er schenkt es uns. Und das Schöne ist, es ist für alle genug da. Und jetzt ist das schön, wenn man so eine schöne Jahreslosung hört. Bill Heibels hat man gesagt, man soll in jeder Predigt auch die Frage stellen, und jetzt, was soll ich mit dem anfangen? Nur zwei Worte, aber ich finde, sie sind wichtig und fordern uns heraus, wie gehe ich damit um? Im Kontext der Jahreslosung in Vers 7 steht noch ein Satz, wer siegreich ist, einmal weitermachen, wird dies alles empfangen, ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn sein. Siegreich überwinden bedeutet nicht mehr Leistung, denn wir haben vorher gehört, dass Jesus gesagt hat, oder der Engel sagt über Jesus, er hat gesiegt, es hat schon einer gesiegt. Siegen für Christen heißt nicht schneller, höher, weiter, mehr anstrengen, sondern Siegen heißt für Christen bleiben, und zwar an Jesus bleiben, weil er der Sieger ist, weil er schon überwunden hat. Bleiben in Jesus, bleiben in dem, was er schenkt. Bleiben bei seiner Gnade, bleiben ohne Kompromisse. Also die Jahreslosung macht also Mut, heute Morgen zu sagen, Herr, ich möchte wieder ganz an dir bleiben. Du bist der Sieger, du machst mein Leben satt, du gibst mir, was ich brauche. Was bedeutet das? Wie kann das aussehen, wenn du einmal weitermachst, in der Begegnung mit Gott bleiben? Wisst ihr, wir Christen leben manchmal über unsere Kräfte, nicht aus der Begegnung mit Gott. Und ohne die Begegnung mit Gott, ohne die Stille, läuft unsere Seele leer, unser Leben leer. Bernhard von Clairvaux, ein Kirchenvater, ein Abt, hat einmal gesagt, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig, also der Kanal, gleichzeitig empfängt und weitergibt. Die Schale hingegen wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und hab nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Es gibt ein bekanntes Bild dazu, wir haben es auch schon oft gesehen, man kann es schlecht erkennen, der Trevi-Brunnen in Rom, ein römischer Brunnen. Normalerweise sind da mehrere Schalen zu sehen, aber die Sonne hat die Schalen. Man kann es nicht so gut erkennen. Vielleicht könnt ihr es, wenn du nochmal zurückmachst, auf dem Bild, das ich links habe, sieht man eigentlich auch einen römischen Brunnen. Ihr wisst dann, was ich meine. Der Brunnen selber, das Wasser, das ununterbrochen fließt, ist Gott. Die oberste Schale bist jetzt du oder ich. Und in diesem Bild ist die Rede davon, wir sollen uns erst füllen lassen. Und was dann überfließt, sollen wir weitergeben. Dann geben wir aus dem, was wir haben, und laufen nicht leer. Gott zu begegnen, ist unsere Bestimmung, aus dieser Begegnung mit Gott zu leben. Die Jahreslosung lädt ein, vielleicht neu die Stille mit Gott zu suchen. Ein zweites, das klingt ein bisschen einfach, wenn du einmal weiter hast, besuch den Gottesdienst. Und zwar deshalb, nicht, weil ich mich freue, wenn viele Leute da sind, das freue ich mich auch, aber man besucht den Gottesdienst nicht in erster Linie wegen dem Pastor oder wegen der Musik, sondern wegen der Begegnung mit Gott. Und die geschieht im Gottesdienst auch mit den anderen Geschwistern, mit den Menschen, die wir treffen, mit den Liedern, die wir singen, mit den Gebeten, die wir sprechen, mit dem Abendmahl, das wir nachher feiern, mit der Predigt, die wir hören, weil Christus durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist und das eine Quelle ist, an der wir auch regelmäßig auftanken können. Ich kann euch nur sagen, ich muss ja in Anführungszeichen Gottesdienst, aber es gab auch eine Zeit, da musste ich nicht, bin ja nicht als Pastor auf die Welt gekommen. Und ich weiß nur, wenn ich in längere Zeit mal nicht in Gottesdienst konnte, hat es mir gefehlt. Und ich weiß von vielen von euch, die das genauso sagen, wenn ich nicht in Gottesdienst kann, fehlt mir etwas, weil Gott sich freut, wenn wir regelmäßig im Gottesdienst auftanken. Das ist eine der Quellen, die wir als Christen haben und wo wir neu auftanken können. Eine dritte noch, einmal weitermachen, ist schon fertig. Eigentlich kommt noch ein drittes. Egal. Bleibe in Gottes Wort. Genau, bleibe in Gottes Wort. Auch das ist eine Quelle, in der man Gott begegnen kann, in der Gott uns erfrischen kann, in der Gott zu uns reden kann, in der Gott uns einfach etwas mitgeben kann, was wir brauchen für den Alltag. Ich möchte euch einfach Mut machen. Manche Leute können gut lesen. Helmi, der das Lied gesungen hat, hat mir vor zwei Tagen zum Beispiel erzählt, es gibt eine Hörbibel, weiß ich schon, aber es gibt auch eine Internetseite, da kann man er-wartet.de, auf meinem Denkzettel könnt ihr die auch finden, da kann man sich in einem Jahr durch die Bibel hören. Man liest dann man bekommt vier Kapitel vorgelesen, Altes Testament, Psalm und Neues Testament oder auf jeden Fall vier Kapitel. Man kann auch die kleine Version wählen, dann kommt einem Jahr durchs Neue Testament. Da lesen Leute euch die Bibel vor, auf eine gute Art und Weise. Und wer nicht so gut lesen kann, kann sich die auch runterladen aufs Handy, bei der Autofahrt hören. Wenn man länger Auto fährt, ist auch eine Möglichkeit, fand ich eine ganz tolle Idee. Manchmal kommen auch an Stellen, die einem das Bibellesen schwer machen, die man schwer versteht. Denen, die damit hadern, ein Tipp von Martin Luther, der hat mal gesagt, lass dich davon nicht beirren, wenn du an solche Stellen gerätst, dann mach's wie ich. Lüpfe den Hut, grüße freundlich, gehe weiter. Wir sehen uns später wieder, vielleicht verstehe ich dann etwas mehr. Also wenn wir das tun, was wir verstanden haben, das ist schon eine ganze Menge. Brauchen wir, das andere begegnet uns neu. Also jetzt wissen wir, was wir tun können. Und ich würde mir wünschen, wenn wir am Ende so abschließen können, ich fand das so schön, Ansgar Hörsting hat ein Buch zu der Jahreslosung geschrieben. Also wer das gelesen hat, hat vielleicht manche Gedanken heute auch wieder entdeckt. Aber er hat etwas geschrieben, was mir sehr gefallen hat, von Roger Williamson. Das war ja so ein Journalist und eigentlich ein netter, umgänglicher Mensch. Und der ist vor kurzem gestorben an Krebs, aber der hatte das Leben in positiver Weise genießen können. Und der wird von jemand beschrieben als ein Realist, der unter Aufbietung aller Vernunft in Schwärmen geriet. Diese Formulierung fand ich so schön. Ein Realist, der unter Aufbietung aller Vernunft in Schwärmen geriet, der geriet nicht ins Grübeln, nicht ins Planen, nicht ins Meckern, sondern in Schwärmen. Zwar über das Hier und Jetzt, über die Welt, er fand vieles, worüber man sich freuen kann. Und das ist auch gut und schön. Ich kann das Leben auch genießen. Gutes Essen, schöner Ausflug, ein tolles Glas Wein, das macht das Leben ja auch schon etwas fröhlicher oder freundlicher. Also das ist nicht falsch, aber ich möchte es mal, so wie Ansgar das gesagt hat, wir dürfen unter Aufbietung aller Vernunft in Schwärmen geraten über Gott und seine neue Welt. Also wir Christen, wenn wir das noch im Hinterkopf haben, was ich erzählt habe vom Ende der Tränen, Gott wohnt bei uns, wir werden in seiner Gegenwart sein. Er sagt, siehe, ich mache alles neu, haben wir doch Grund zu schwärmen. Und ich wünsche mir, dass wir uns von dieser Jahreslosung anstecken lassen und sagen, unter Aufbietung aller Vernunft komme ich ins Schwärmen über meinen Gott und über das, was er schenkt. Das steckt an. Auch andere Menschen, die sind überrascht, wenn wir so über unseren Gott reden und sagen, wir haben einen tollen Herrn und das ernst meinen, das merken die und das bringt sie ins Nachdenken und es tut uns selber gut. Lasst uns in diesem Sinne diese Jahreslosung zu Herzen nehmen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen. Ich möchte beten. Wir bleiben dazu sitzen. Herr, ich danke dir, dass nicht irgendjemand spricht, sondern du selber, der Sieger ist. Du sagst, siehe, ich mache alles neu. Du hebst den Schleier, der über die Welt ist, und zeigst uns diesen wunderbaren Ausblick in diesem Kapitel auf die neue Schöpfung, den neuen Himmel, die neue Erde. Du wirst selber unter uns wohnen, Tränen abwischen, es wird kein Leid und Schmerzen mehr sein. Was uns kaputt macht, machst du kaputt. Herr, eine wunderbare Aussicht. Lass uns Schwärmer sein, in positiver Weise. Schwärmer, die von dir schwärmen, von deiner Größe, deiner Herrlichkeit, von dem, was du in unserem Leben getan hast, noch tust und vor allem von dem, was noch kommt. Danke, Herr, dass du uns einlädst, dieses Wasser ja immer wieder von dir zu trinken, das wirklich unseren Durst stillt. Danke, dass du uns auch Quellen gegeben hast, die wir im Alltag benutzen können. Die Stille, den Gottesdienst, dein Wort, auch viele andere Dinge, wo wir auftanken dürfen. Und ich danke dir vor allem, Herr, dass das umsonst ist. Dass du am Kreuz gesagt hast, mich dürstet, damit unser Durst gestillt werden kann. Wir loben und preisen dich und danken dir von ganzem Herzen. Schenk du uns mit dieser Jahreslosung, dass wir ja wirklich mit Freude in dieses Jahr gehen können, auf dich schauen können, ja, und ja, einfach von dem reden können, wer du bist und was du tust. Amen.
Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt. Und jetzt, ja, kommt es wohl auf uns an, kommt es auf dich an und kommt auf mich an, was ich dieses Jahr draus mache. Wir können vielleicht gleich nochmal ganz besonders die Begegnung mit Gott feiern im Abendmahl. Lade ich nochmal herzlich zu ein, alle diejenigen, die Jesus als Mittelpunkt in ihrem Leben haben. Nach einer kurzen Pause feiern wir hier zusammen Abendmahl und wir machen es wieder so, dass diese beiden Blöcke von vorne aus rechts und Mitte mit Einzelkelchen Abendmahl feiern und auf der linken Seite wird es dann den Gemeinschaftskelch geben. So kann man sich schon so setzen, wie man möchte. Ja, da, weil wir Abendmahl haben, wird es im Foyer Kaffeekontakte geben. Auch da hat man nochmal Gelegenheit, mit Geschwistern zu sprechen und Kontakte lebendig zu halten. Ich möchte mich bedanken bei allen, die heute beteiligt waren an diesem Gottesdienst. Das sind immer eine ganze Menge Leute, die man alle gar nicht so sieht. Vielen Dank. Und ich wünsche uns allen eine gesegnete Woche und noch einen gesegneten Sonntag und auf Wiedersehen denen, die nach Hause gehen wollen. Und ansonsten herzliche Einladung zum Abendmahl. Wir möchten gleich am Schluss noch ein Dank- und Loblied singen. Vielleicht auch als Antwort auf die Predigt, dass wir nochmal in besonderer Weise Gott danken für alles das, was er für uns bereithält. Vorher legen wir noch die Missionskollekte zusammen. Ihr wisst, einmal im Monat sammeln wir für besondere Missionsprojekte. Man kann sich draußen am schwarzen Brett über die verschiedenen Missionare, die in der Welt unterwegs sind und die wir unterstützen, informieren. Bitte holt das Portemonnaie nochmal großzügig hervor und legt nochmal ein. Die sammeln wir jetzt vor dem Lied ein und anschließend hören wir noch auf den Segen. Und wenn wir mögen, können wir vielleicht dann zu dem Lied auch aufstehen.